Liebe Sportfreunde, freut euch auf eine brandneue Folge. Mit meinem heutigen Gast, Benjamin Scherner, spreche ich über Nachwuchsfußball und dessen Herausforderungen, sei es für Trainer, Spieler oder auch Eltern. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, März 2025, steckte der HSV mitten im Aufstiegskampf in der zweiten Fußball-Bundesliga. Welche Bedeutung der Verein und die jetzt feststehende Rückkehr in die Fußball-Bundesliga hat? Auch das ist Thema in dieser Folge. Freut euch also auf spannende Insights und ein sehr cooles Gespräch. Viel Spaß!
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Benjamin, herzlich willkommen im Podcast Sportsfreunde. Freut mich, dass du hier dabei bist und dass das geklappt hat. Du arbeitest im Nachwuchsbereich beim HSV, richtig?
Genau, ja. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Korrekt, ja. Ich bin beim HSV im Nachwuchs zuständig für das Thema Scouting und Kadermanagement. Das heißt, alle Themen rund um Vertragsgespräche, eigene Spieler, externe Spieler. Alles, was rund um den Nachwuchs angeht, bin ich im HSV zuständig.
Und wie bist du dazu gekommen?
Oh, das ist schon jetzt tatsächlich ein bisschen länger her. Ich bin seit 2013 beim HSV.
Oh ja.
Hab relativ früh als Trainer angefangen, durfte relativ früh als junger Kerl auch Oberliga Hamburg, also fünfte Liga, trainieren. Und hab dann über Trainerlehrgänge den ein oder anderen Trainer und sportlichen Leiter vom HSV kennengelernt und hatte damals, 2013 war es, glaube ich, die Anfrage, ob ich mir nicht nebenberuflich was vorstellen könnte, im HSV zu machen. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, als Hamburger würde ich die Chance gerne nutzen. Ja, und bin so in das Thema Scouting eingestiegen.
Und wieso ausgerechnet Fußball? Also es gäbe ja auch HSV Handball zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Tatsächlich von klein auf, wie das oftmals klassisch so ist. Vater sehr sportbegeistert, hat Fußball gespielt, dadurch viel an den Sportplätzen gewesen und ja. Damals gab es halt irgendwie auf der Straße bei uns in den Siedlungen, ja, im Innenhof war klassisch jeden Nachmittag.
Kommt mir bekannt vor, war bei uns auch so. War bei uns auch so in der Kindheit, ja. Also was kann man sich, oder muss man sich unter deiner Aufgabe vorstellen? Was ist so dein täglich Brot oder was ist deine täglichen Aufgaben, die du hast?
Also ja, im Grundsatz ist es natürlich sicherlich, wenn wir erstmal über das Scouting sprechen, viel Netzwerkarbeit rund um Deutschland, aber auch international. Viel Austausch mit den Scouts, die für uns unterwegs sind in den jeweiligen Regionen. Viel Austausch mit unseren Trainern, natürlich was so das Thema Bedarfsermittlung betrifft. Da passiert, ist ja auch ein stetiger Prozess so. Natürlich auch selber rumfahren, Spiele gucken. Natürlich auch selber im Video Spiele schauen. Wochenenden organisieren, Touren planen, rund um alles ums Mitarbeitermanagement. Und wenn man dann natürlich über das Thema Kadermanagement im HSV spricht, dann hat man natürlich so alle Themen rund um Spieler, über Schule, über außersportliche Themen, bis hin natürlich zu auslaufenden Verträgen, perspektivische neue Pläne, was wir dann gemeinsam bei uns immer im Team natürlich besprechen und auch versuchen, gemeinsam dann auch umzusetzen, dass die Jungs möglichst lange bei uns im NLZ bleiben können.
Und das heißt Nachwuchs. Wo beginnt das und wo hört das auf? Also hört das bei der U19, bei U21 auf oder wo ist da der?
Ja, ja. Also aktuell ist die U21 bei uns noch im Nachwuchs aufgehangen. Wir sehen sie sozusagen als letzte Ausbildungsstufe bei uns im HSV. Wir haben in den letzten Jahren auch jeweils die jüngste Mannschaft aller Regionalligisten in Deutschland tatsächlich. Also der Altersschnitt war immer unter 20. Eine sehr, sehr junge Truppe ohne erfahrenen Spieler. Von daher ist die bei uns im NLZ mit aufgehangen. Wir starten tatsächlich im NLZ in dieser Saison noch mit der U11, ab der nächsten Saison erst mit der U12 sozusagen und haben dann aber auch für den unteren Bereich natürlich auch einen sportlichen Leiter mit meinem Kollegen Jonas Struckmann, der den unteren Bereich verantwortet. Bei uns muss man sagen, ist der untere Bereich räumlich noch ein wenig getrennt von dem Leistungsbereich, also U12 bis U15 kommt, ist noch in Norderstedt zu Hause, dort, wo unsere Profis früher ihre Heimat hatten. Und ab der U16 bis inklusive der Profis ist alles rund um das Stadion. Diese kleine Hürde haben wir noch, aber wir versuchen sie natürlich bestmöglich durch viel Kommunikation zu managen.
Also wird ja diese Trennung eigentlich loswerden? Oder?
Ja, also perspektivisch wäre es, glaube ich, natürlich immer ein Wunsch, irgendwie gefühlt alles an einem Standort zu haben. Dafür gehören natürlich immer noch ein paar organisatorische und auch, ich sage auch mal, Themen wie Plätze, Kabinen, Büros. Da müsste man sicherlich auch wachsen und der Platz in Hamburg ist leider nicht so begrenzt, dass man frei bauen darf. Aber ja, sind trotzdem mit beiden Standorten super zufrieden und wir versuchen, diese Brücke an Distanz, die man an den Kilometerzahlen dazwischen hat, einfach bestmöglich zu managen, indem man viel miteinander trotzdem kommuniziert und auch einfach standortübergreifend sich das eine andere Mal sieht.
Wie weit ist denn das voneinander weg?
Also Autofahrt, wenn man gut durchkommt, muss man so 20, 25 Minuten rechnen.
Okay, also schon ein Stückchen, ja.
Was ist das Wichtigste im Nachwuchsbereich, im Scouting-Bereich heute arbeitet? Weil heute ist ja auch, heutzutage werden ja auch schon relativ sehr junge Riesentalente von den größten Vereinen der Welt gejagt, jetzt plakativ gesagt. Auf was muss man heutzutage besonders achten, damit das dann auch aufgeht und funktioniert, das Ganze?
Ja, also im Grundsatz, glaube, bevor wir dort einsteigen, ist, glaube ich, erstmal das Thema, was ist uns als HSV wichtig, wenn wir auf Talente schauen und was sind unsere Talentkriterien? Da muss man ganz klar sagen, wenn wir erstmal räumlich unterwegs sind, haben wir natürlich mit Hamburg und mit Umland ein Einzugsgebiet, was vielleicht nicht jeder Bundesligist oder Zweitligist hat. Wir können um und bei auf 2,5 Millionen Menschen zurückgreifen. Und das ist einfach auch unsere Kernaufgabe. Wir als HSV, wir wollen aus unserer Stadt herauswachsen. Wir glauben an unsere Stadtteile, die vielfältiger kaum sein können. Vielleicht in Berlin noch ein bisschen extremer. Und wir haben alle Arten von Nationalitäten. Und es bringt total spannende, kreative Fußballer herbei. Und wir schauen dann natürlich, also in den Scouting-Kriterien kann man immer ehrlicherweise sagen, wenn man in den jüngeren Bereichen unterwegs ist, dann würde wahrscheinlich jeder, der beim Spiel ist, immer wieder talentierte Kinder erkennen, weil oftmals haben sie mal 10, oftmals sind sie irgendwie der Sohn vom Trainer und die fallen einem sofort auf. Das Ganze drumherum, aber über einen Spieler zu kennen, was ist so, wie geht er mit Stress um, wie belastungsfähig ist er, wie lernfähig ist er, wie sehr identifiziert er sich damit, setzt er sich auch damit auseinander oder wie unsere Jugend heutzutage viel nur am Konsumieren ist. Also wenn sie bei Instagram oder TikTok durchscrollen, dann dauert so ein Video immer nur ein paar Sekunden. Und solche Sachen zu checken, um natürlich auch zu schauen, okay, welche Besonderheiten haben sie? Wir bei uns im HSV, wir sprechen eigentlich immer so von X-Faktoren, also von Besonderheiten bei Spielern. Und wir sind gerade im unteren Bereich noch gar nicht so positionsspezifisch unterwegs, sondern wir schauen eher, okay, hat ein Junge eher Qualität im offensiveren Bereich oder im defensiveren Bereich und welche Besonderheiten hat er? Und dann macht es natürlich auch die Mischung, wie wir eine Mannschaft zusammenstellen. Welche Besonderheiten bringen wir zusammen? Und der nächste Schritt ist dann auch, wissen deine Mitspieler, welche Besonderheiten du hast und weißt du, welche Besonderheiten deine Mitspieler haben? So, damit man in einem Gesamtkonstrukt eine Dynamik erzeugen kann, damit die Mannschaft natürlich erstmal gut performt, weil wir einfach die Überzeugung haben, wenn wir gute Mannschaften haben, entwickeln sich die guten Spieler da drin auch noch viel besser.
Und habt ihr dieses Konzept schon länger oder habt ihr das jetzt immer wieder überarbeitet? Weil ich kann mir auch vorstellen, gerade weil du, wie du gesagt hast, mit der Jugend, die sich ja verändert hat. Also früher, sagen wir, ich bin jetzt auch noch nicht so alt, aber ich bin jetzt nicht aufgewachsen mit TikTok, Instagram. Die jetzige Generation wächst aber damit auf und so verändert sich auch so ein bisschen der Schwerpunkt vom Ganzen. Das heißt, man muss wahrscheinlich immer wieder das Ganze überarbeiten. Stimmt das oder ist das oder bin ich da auf dem Wolfsweg?
Gedanklich. Nein, also definitiv gibt es da Weiterentwicklung auch bei uns. Wir haben uns Anfang 2024 auch im NLZ nochmal neu aufgestellt. So, wir haben in der Direktoren-Ebene natürlich mit Horst Rubesch, so, der das Ganze im NLZ verantwortet. Aber wir haben da unter 5 Ebenen aufgebaut, mit meinen Kollegen zusammen, mit Loic Fabé, so, der für den sportlichen Inhalt zuständig ist, der jetzt ja auch Co-Trainer bei den Profis ist tatsächlich, aber weiterhin im NLZ auch präsent ist, mit Julia Bringschröder, die so das Thema Strategietrainerentwicklung vorangeht. Wir haben Frank Weiland, jemanden, der Spezialist ist für die Sportpsychologen. Mein Kollege Sven Mahr, der das ganze Administrative macht im NLZ und ich dann seitens Scouting und Kadermanagement. Und wir haben dann schon, gucken wir natürlich stetig, wie können wir uns weiterentwickeln, wie können wir die nächsten Schritte gehen. Und wir haben im Sommer auch zwei Trainerkollegen aus dem Ausland dazu genommen, mit einem Kollegen aus Portugal und einem aus Frankreich, um einfach auch nochmal andere Einblicke in den Jugendfußball und auch in Talententwicklung zu bekommen. Und wir haben für uns natürlich auf die Fahne geschrieben, Jungs auszubilden, die nicht glücklich sind, irgendwann im Profitraining dabei sein zu dürfen, sondern die zufrieden sind, wenn sie bei uns im Stadion einen Impact auf das Spiel haben. Wenn sie eingewechselt werden, also als Beispiel, wenn man das Wochenende sich anguckt, Otto Stange kommt rein, hat ein paar Minuten und macht nachher noch das 4-1 als 2007er, der eigentlich jüngere A-Jugend spielt. So, das sind die Momente, die wir kreieren wollen, die wir ausbilden wollen. Und da haben wir sicherlich auch noch Schritte zu gehen, aber das versuchen wir natürlich einfach stetig anzupassen, stetig mit der Zeit zu gucken, okay, wie ist das Lernumfeld der Kinder? Und wir wollen eigentlich so ein bisschen weg davon kommen, von diesem Thema rein konsumieren, hin, dass die Jungs sich selber damit mehr auseinandersetzen, mehr in die Verantwortung kommen, mehr Entscheidungen wieder selber treffen. Das versuchen wir tatsächlich tagtäglich hier zu leben.
Wie gut funktioniert das tagtäglich? Ist das, also beziehungsweise diese Werte, die ihr ja auch habt, wie gut kann man die den jungen Menschen weitergeben oder wo habt ihr die größten Hürden sozusagen? Ich will jetzt nicht das Wort Erziehung per se nehmen, aber schon irgendwo ist ja auch eine Art von, eben nicht Erziehung, aber Werteweitergabe, oder?
Ja, also es beginnt natürlich immer bei uns, bei den Mitarbeitern, die das vorleben, die hier tagtäglich natürlich arbeiten. Und wir dürfen eins nicht unterschätzen, den Einfluss, den wir auf unsere Jungs haben, seitens Sport, seitens NLZ, der ist riesengroß. Ich würde nicht sagen, manchmal größer als von den Eltern tatsächlich, aber die Jungs betreiben ja Fußball als ihr liebstes Hobby. Und wenn es danach gehen würde, würden sie alle gerne Fußballprofis werden. Und dafür würden sie alles wahrscheinlich andere unterordnen. Und bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, ja, okay, die Einflussnahme, die wir dann haben, auch was das Thema Schule betrifft, was das ganze Thema drumherum betrifft, die Verantwortung muss uns bewusst sein. Und wir müssen sie auf dem Weg mitnehmen. Ob uns das gut gelingt oder nicht gut gelingt, wir versuchen das Schritt für Schritt heran, also einfach auszubauen. Als Beispiel, früher sind also Kinder, die kommen zum Training, weil sie gefühlt um 18 Uhr Training haben, aber sie wissen gar nicht warum. Mhm. Und wir versuchen das über ganz viele Entwicklungsgespräche, über regelmäßige Videoworkshops den Jungs einfach nahezulegen, was sind ihre Themen, woran wollen wir arbeiten. Und wir fordern das in regelmäßigen Abständen auch ein, dass die Jungs uns das präsentieren, wie sie Fortschritte machen in diesen ganzen Themen. Also nicht nur, dass wir referieren und irgendwie Vorträge halten, sondern auch, dass die Jungs die Verantwortung haben, vor einer Gruppe zu sprechen zu ihren eigenen Themen. Weil wir dann einfach die Überzeugung davon haben, dass sie sich noch mehr damit auseinandersetzen.
Was war so für dich jetzt persönlich in deinem Bereich so der größte Erfolg, den du innerhalb von deiner Position hattest, seit das verantwortest im Nachwuchsbereich, Scouting-Bereich, wo du sagst, hey, das war mega toll, mega wichtig für uns, für mich, wie auch immer.
Ist immer ein Thema, was ich gar nicht so gerne anreiße, weil das ist irgendwie, klar, haben wir eine wichtige Rolle in der Kaderbildung vom HSV und in der Akquise von neuen Spielern, aber der Job nachher, der beginnt ja erst, wenn die Jungs hierher kommen, mit der Ausbildung, mit den Trainern, mit dem gemeinsamen Erarbeiten. Wir müssen, und das sage ich immer als Scouting, so ein guter Dienstleister sein, dass wir eigentlich alles über den Jungen und über Familie und Umfeld eigentlich wissen, dass wir bestmöglich darauf vorbereitet sein können, dass die gut bei uns ankommen und wir dann hier im NLZ die weitere Ausbildungsarbeit machen können. Und das ist alles im Team und wir sollten uns im Team freuen, wenn die Jungs bei den Profis Einsätze haben. Wir sollten uns aber auch darüber freuen, wenn Spieler vielleicht irgendwann einen anderen Karriereweg einschlagen und dann über Umwegen trotzdem irgendwie ein Bundesliga-Profi werden. Dann hat jeder seinen Anteil dazu beigetragen. Aber ich bin kein Fan davon, einzelne Beispiele herauszuheben oder selber zu sagen, ja, das war mein Schlüsseltransfer und dadurch haben wir so viel und so viel Geld generiert. Nein, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte und den wir gemeinsam als HSV auch gehen wollen.
Du hast die Eltern gerade angesprochen. Also von außen hat man ja immer das Gefühl, dass die Eltern bei den, also sag mal bis 16, 17-Jährigen sehr viel Einfluss haben und auch von außen bei den Spielen mehr oder weniger reinschreien und den Schiri das Leben schwierig machen und so weiter. Und das auch teilweise das Gefühl haben, das ist der neue Ronaldo, der neue Messi, den müsst ihr jetzt sofort extrem fördern. Ist das wirklich so? Und wenn ja, wie handelt ihr das beim HSV im Nachwuchsbereich mit dem im Zusammenarbeit mit den Eltern?
Ansprüche bei den Eltern sind natürlich maximal hoch. So, wer eigener Familienvater ist, der will natürlich, dass es irgendwie seinem Kind gut geht und dass, wenn der schon so viel Zeit aufopfert, natürlich dann auch viel Spaß und Freude dabei hat. Im Grundsatz kann man einfach dazu sagen, wir versuchen es maximal transparent anzugehen. Wir versuchen, die Eltern eher mitzunehmen und nicht von uns abzuschotten. Wir machen diverse Elternabende, die offen sind in allen Altersbereichen. Wir machen offene Elternabende, wo wir so auch Stationen haben, wo Eltern einfach auch mal Fragen loswerden können, wo es einfach über einen Dialog geht. Wir versuchen natürlich auch immer zu gewissen Themen, Ernährung, Schlaf oder Umgang, wenn die ersten Sportausrüster kommen oder die ersten Berater kommen, so was auf die zukommt. Wir versuchen sie darauf vorzubereiten und das alles in einem offenen, transparenten Dialog. Wir haben tatsächlich auch so klassisch wie früher in der Schule so Elternvertreter bei uns, die auch für eine Elternschaft mal Ideen sammeln, weil die vielleicht sich nicht trauen, direkt auf uns zuzukommen, versuchen uns regelmäßig mit denen zu treffen. Und dadurch glauben wir einfach auch, durch transparente Kommunikation Eltern mitzunehmen, den Blickwinkel ein wenig zu verändern und den Druck vielleicht ein bisschen rauszunehmen und eher das Kind in den Vordergrund zu stellen und eher aufzuzeigen, was man in welchen Fällen wie bewirken kann bei einem Kind. Durch Druck oder keinen Druck oder, also anspruchsvolle Eltern finde ich immer super, muss man ehrlicherweise sagen. Und wenn man sich die HSV-Zeit anguckt, wenn man so Jonathan Tah, Choupo-Moting, Heung-min Son, die hier irgendwie bei uns im NLZ waren, das waren alles sehr, sehr engagierte Väter, die ganz viel nebenbei mit den Jungs gemacht haben. Wenn man sieht, wo die Jungs hingekommen sind, dann kann man schon sagen, okay, es ist nicht immer negativ.
Klar, ja.
Aber es muss natürlich passen.
Ja, ja. Du hast den Namen gerade angesprochen, aus den letzten Jahren, neben sich die jetzigen Talente, die beim HSV sind, solche Namen als Vorbild oder, also kennen Sie diese Namen überhaupt noch oder haben Sie schon andere Vorbilder, die nichts mit dem HSV zu tun haben oder hat?
Ja, beides sicherlich. Tatsächlich gibt es auch noch Jungs, die Vorbilder haben, die bei uns im Stadion spielen.
Ja, okay.
Sicherlich guckt man aber natürlich in die große internationale weite Fußballwelt hinein und viele Jungs, die auf Positionen unterwegs sind und wo es dann Spielertypen gibt, die ähnlich spielen wie die, sind dann oftmals ihre Vorbilder. Sind natürlich auch noch HSV-Spieler dabei, muss man ja auch sagen, die ich eben aufgezählt habe, die sind ja auch noch aktiv, dadurch auch noch bei den Jungs immer wieder präsent. Klar, je älter die Spieler dann sind oder je länger sie dann raus sind aus dem Business bei der Jugend, dann kommen die schnell in Vergessenheit. So, aber im Grundsatz her ist da die ganze Welt gefächert für coole Talente. Und ich habe letztens im Gespräch mit einem Torwart von uns, der hat mir als Vorbild einen Torwart aus der dritten Liga gesagt, wo ich gesagt habe, hoppala, also ist jetzt nicht so klassisch. Also die Jungs sind da schon kreativ unterwegs und suchen sich so ihre Ankerstellen, an denen sie immer wieder hinaufschauen.
Ja, das ist auch gut, das ist ja super. Also dass sie auch so ein bisschen breiter gucken und nicht immer die Größten von den Großen als Vorbild haben, ja, ja. Du hast vorher gesagt, dass ihr mit dem Einzugsgebiet und groß und so weiter, ich frage jetzt mal ganz, ganz böse vielleicht, gehört St. Pauli da auch dazu für euch, das Gebiet St. Pauli?
Also im Grundsatz muss man sagen, wir teilen uns mit Pauli die Stadt.
Okay. Ja, ich glaube, so, logisch. Ja.
St. Pauli macht im Nachwuchsbereich auch gute Arbeit. Mhm. Wir haben auch, wenn viele das nicht denken, den einen oder anderen Austausch mit St. Pauli, auch im Jugendbereich. Wir treffen auch schon mal Absprachen untereinander, dass wir uns nicht zerfleischen wollen oder solche Geschichten, sondern ich glaube, dass Hamburg als Stadt genug Talente zur Verfügung hat, um beide Profimannschaften zu versorgen. So, ich sage auch ehrlich, mein Wunsch wäre sogar, dass beide Mannschaften in die erste Liga kommen, so dass es für die Stadt nochmal einen anderen Drive und eine andere Dynamik generiert. So, ehrlicherweise muss man dahinter auch sagen, haben wir viele ambitionierte Amateurvereine in Hamburg. Wenn ich die aufzähle, wenn man jetzt so in die B-Bundesliga in diese Hauptrunden reinguckt, über Paloma, Niendorf, dann haben wir mit ETV einen Ausbildungsverein in Hamburg, die immer wieder auch überregional auf sehr, sehr gute Ergebnisse stoßen. Das zeigt mir auch schon, warum dann viele Bundesligisten in unserer Stadt unterwegs sind und viele Talente von hier haben wollen, weil wir als Stadt mit den ganzen Clubs schon viel gute Arbeit machen und viele Jungs rausbringen, die nachher für viele Vereine in der bundesweit interessant sind.
Mhm. Wer war denn so das letzte Talent, wo ihr es, sag mal, im weitesten Sinne bereut habt oder was extrem schade war, dass er nicht beim HSV weiterblieb, sondern dass er woanders weitergemacht hat?
Boah, das ist schwer zu sagen. Also da kann man ja Karrierewege immer checken, selbst wenn man damals guckt, 2000er Jahrgang, Fiete Arp, der von uns zu Bayern München gewechselt ist, was natürlich ein Riesenschritt für den Jungen war. Farida Alidou, 2001er Jahrgang, der jetzt wieder in Lautern gelandet ist, aber über ein paar Umwege. Also da gibt es, glaube ich, viele Jungs, die wir gerne länger hier gehabt hätten. Deswegen muss man aber ehrlicherweise auch immer sagen, unser Anspruch als HSV ist ja auch sehr hoch. Also ich würde uns nicht als klassischen Zweitligisten bezeichnen, sondern
absolut nicht.
Von der Power, von der Herangehensweise wollen wir sportlich was anderes erreichen. Dementsprechend ist die Hürde natürlich bei uns in die erste Mannschaft zu kommen vielleicht auch nochmal etwas schwieriger als bei einem anderen Zweitligisten. Und das ist unsere Aufgabe im NLZ, da die nächsten Schritte einfach noch mehr zu machen, um die Jungs früher darauf vorzubereiten, diesen Anspruch gerecht zu werden. Vergessen darf man natürlich in Hamburg nicht, große Medienstadt, großer Traditionsverein, hohe Erwartungshaltung. Und auch darauf müssen wir unsere Spieler vorbereiten, dass wenn sie das erste Mal in unser Wohnzimmer kommen dürfen, wo über 57.000 Zuschauer jedes zweite Wochenende sind, für bereit sind, einfach dann eine gute Leistung abzuliefern.
Wie bereitet ihr die Jungs darauf vor, medial, dass das, wie du gerade gesagt hast, ein schon medialer Druck ist, eine Wucht ist in Hamburg, aufgrund der Medienstadt, aufgrund des Namens HSV und aufgrund, ich bin jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen böse, aber aufgrund dessen, dass man ja seit 7 Jahren versucht, wieder hochzukommen, weil man eigentlich sagt, dieser HSV gehört nicht in der zweiten Liga.
Ja, also grundsätzlich kann man, wenn man mal bei den Kleinen anfängt, sich schon über Druck bewusst sein. Kids, die von uns mit HSV-Klamotten in der Schule rumlaufen, die Sporttasche schon dabei haben und beim HSV spielen dürfen, haben nicht nur Freunde in der Schule, sondern auch viele Neider und viele andere Kids, die denen das vielleicht nicht gönnen. Von daher muss denen immer bewusst sein, alle Aktionen, die sie machen, sie sind schon relativ früh in der Öffentlichkeit wahrnehmbar. Und auch wenn irgendwo bei kleineren Jungs oder Jugendlichen mal Mist passiert, wenn der HSV-Spieler in der Umgebung steht, dann heißt es oft, ja, der HSV-Spieler war mit dabei und vielleicht war er gar nicht involviert, aber er steht in der Umgebung. Und das versuchen wir unseren Jungs früh beizubringen. Wir versuchen sie mit medialen Schulungen, mit gewissen Themen, was auch die soziale Welt betrifft, darauf vorzubereiten. Was postet man nicht, wie wird man dann wahrgenommen? Solche Themen versuchen wir relativ früh anzugehen, in Workshops in den Mannschaften immer wieder auch durchzugehen. Dazu haben wir ja auch einen Sportpsychologen hier, der immer wieder gewisse Workshops anbietet für alle unsere Teams. Und das auch schon tatsächlich, wenn wir über Instagram oder sowas sprechen, auch schon ab der U12 aufwärts.
Okay, also schon relativ früh, ja. Ja.
Ja.
Weil heutzutage halt wirklich ab 10 spätestens Kinder ein Handy haben und Smartphone und das ist halt auch schon mehr oder wesentlich mehr kennen als die kleinen Nokia-Dinger, die ja. Hier noch kennen. Ne?
Ja, die konnten früher Snake einspielen.
Genau.
Ja, so, und heutzutage können die jedes soziales Netzwerk öffnen.
Ja, ja. Und wie nehmen die jugendlichen Kinder diese Schulung an? Also sagen sie, hey, danke, dass ihr uns das zeigt oder dass ihr uns so aufmerksam macht oder sagen sie eher, das kann ich schon und ich bin viel besser darin und ihr habt keine Ahnung, ihr alten Säcke, also mal böse gesagt.
Ja. Nein, das ist, also das Feedback, was man bekommt, ist schon grundsätzlich positiv dazu und oftmals, wenn die Eltern auch wissen, was wir alles für die Kinder machen, weil oftmals muss man ehrlicherweise sagen, wenn die Kinder nach Hause kommen, die geben ja nicht alles preis, was tatsächlich so irgendwie in der Schule oder beim Sport passiert. Wenn wir denen auch immer wieder aufzeigen, was wir eigentlich drumherum noch machen wollen, um die Jungs auf gewisse Sachen vorzubereiten, dann ist das Feedback generell schon sehr, sehr positiv. Es gibt natürlich auch viele Spieler oder auch viele im Umfeld, die relativ neutral dazu stehen, wo man wenig Signale zurückbekommt, ist das gut oder ist das negativ? Im Grundsatz muss man aber sagen, das merken wir schon, wenn wir das machen oder wenn wir diese Schulungen und Fortbildung anbieten, haben wir weniger Themen in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, weil die Jungs sich das dann schon scheinbar immer wieder mal zu Herzen nehmen und auch wissen, mit gewissen Situationen einfach besser umzugehen.
Ist es so, dass auf den Plätzen der Jugendmannschaften, der U-Mannschaften zum Teil auch irgendwelche, ich sage jetzt mal Ultras oder also Leute, die nicht dahin gehören, die eigentlich nicht Fußballfans sind, sondern die nur Randale machen wollen, gibt es das auf der U-Ebene oder im Kinderebene auch schon? Ich hoffe nicht, aber ich weiß es eben nicht.
Nee, habe ich tatsächlich bisher selten erlebt. Also es gibt ja auch tolle Hallenturniere im Winter, wenn man in Magdeburg beim Purple Cup ist, wo dann die Ultraszene in Weiß irgendwie hinterm Tor mit 600 Leuten mal auftaucht. Allerdings muss man dann eher sagen, verläuft es friedlich und sie unterstützen dann eher den Juniorenfußball, was ich toll finde, weil das auch eine Erfahrung ist für die Kids und Jugendlichen, wie es mal ist, vor Zuschauern zu spielen und irgendwie angefeuert zu werden. Und irgendwie auch sich damit mal auseinanderzusetzen, wie sich Fans und Leute damit identifizieren, für diesen Club zu leben und zu unterstützen. Das ist denen ja oftmals gar nicht bewusst, was dafür auch für eine Arbeit oder für eine Identifikation dahinter steckt. Wenn so Fangruppierungen Choreos vorbereiten oder solche Geschichten. Also da haben wir zuletzt mit unserer U13 gerade vor dem Kaiserslautern-Spiel auch mal einen Workshop gemacht. Da haben hat unsere Mannschaft als sozusagen Teambuilding-Maßnahme mit der Fanwelt zusammen die Choreo gebaut. Also unsere Jungs haben unterstützt und so versuchen wir eigentlich immer wieder mal in gewisse Bereiche mal reinzugehen, um unsere Jungs mal bewusst zu machen, was steckt alles dahinter.
Und auch zu zeigen, hey, das gehört alles dazu. Das ist HSV, das sind wir, das ist eine Familie. Oder eben den
Freund.
Ja, genau. Ja. Was würde es dir persönlich jetzt bedeuten, wenn ihr als HSV wieder aufsteigen würdet und dann eben diese im Best Case Score 2 Nordderbys hättet? Wäre das und sagen wir mal, träumen wir mal weiter, einer von deinen Jugendnachwuchsleuten schießt vielleicht sogar das entscheidende Tor am 34. Spieltag, weil es, wie es jetzt auch immer ist, eng wird und nicht schon vorentschieden ist.
Also ich unterschreibe alles, wenn wir am Ende der Saison in die erste Liga hochgehen. Im Grundsatz muss man sagen, also klar, es ist wieder ein Traum für jeden Mitarbeiter. Ich glaube, jeder, der hier arbeitet, mal wieder erste Liga zu spielen. Ich durfte das schon mal erleben, auch im HSV-Dress. Habe jetzt auch die Zeit in der zweiten Liga erleben dürfen. Man muss trotzdem sagen, ich glaube, dass die erste Liga dann nochmal eine andere Strahlkraft hat, vielleicht weil man mal eine andere Wirkung hat. Sicherlich für unseren Club, aber auch für die ganze Stadt, weil man darf ja nicht vergessen, was dann ja auch wirtschaftlich nochmal dahinter hängt, wenn nochmal andere Teams hier in der Stadt anreisen werden. Nichtsdestotrotz, wenn man sich die Tabelle ja auch in der zweiten Liga anguckt, ist ja auch mega spannend und super Duelle, gute Teams mittlerweile, macht ja auch richtig Spaß dazu zu gucken. Aber als unser Ziel vom HSV wäre schon wieder wünschenswert und auch mein persönlicher Traum, mit dem Club mal wieder erste Liga spielen zu dürfen.
Der jetzige Trainer Merwin Polzin kommt ja aus dem Nachwuchsbereich, oder?
Freund, ja.
Was hat das bei euch vielleicht auch ausgelöst, als ihr wusstet, der wird der Cheftrainer? Also einer von uns, der jetzt Cheftrainer wird und nicht von externen.
Ja, also das Tolle ist, Manny war vor vielen Jahren beim HSV und hat tatsächlich mit den ganz Kleinen in Norderstedt damals auch noch trainiert und hat dann ja über ein paar Umwege und viele Jahre jetzt schon auch als Co-Trainer bei uns hier bei der ersten Mannschaft immer wieder die Bindung zum Nachwuchs gehabt. Der Austausch ist da. Man hat, glaube ich, schon eine andere Bindung zueinander, wenn man irgendwie im Profibereich ist, aber selber mal im Nachwuchs vom HSV aktiv ist. Man weiß, was passiert da. Man weiß auch, wie die Menschen hier mit Herzensblut dahinter sind und sich das wünschen, die nächsten Jungs dann in den Profibereich zu bekommen. Wir haben natürlich auch durch die Beförderung von Merlin und dann mit den Co-Trainer-Posten mit Loic und mit Richard Krohn, zwei Leute, die aus der U21 hochgegangen sind, plus Athletiktrainer Jan Hasenkamp. Das ist schon nochmal wieder noch eine besondere Situation, weil die Verbindung und der Austausch und das ist schon so besonders, weil sie kennen halt jeden Spieler bei uns im LZ und das hilft und wir sind auch so unterwegs, dass U21 zum Beispiel mit Profis parallel zueinander trainieren. Das heißt, auch der Austausch jeden Tag im Training, was Spieler betrifft, der ist so kurz wie noch nie. Und die Jungs haben relativ oft die Chance, sich über gute Trainingsleistungen zu empfehlen und einfach auch mal bei den Profis reinschnuppern zu dürfen. Und ich glaube, das ist eine total besondere Situation. Und total besonders ist es trotzdem aber auch für jeden Mitarbeiter und kann es auch ein Ansporn sein, wenn man sieht, wie Wege sich entwickeln und wie Fleiß einfach auch belohnt wird, dass man es dann trotzdem auch in die nächsten Schritte, in die nächste Ebene einfach schaffen kann. Ne?
Und dass das auch als zusammen, als Team wirklich richtig gut funktionieren kann, von ganz unten, von dem untersten bis zum obersten und dann auch wirklich Erfolg bringen kann, oder?
Definitiv. Also da bin ich immer persönlich sehr von überzeugt, dass wenn die Gemeinschaft oder das Team miteinander funktioniert, dann hat man immer noch mal extra PS und extra Punkte auf der Straße, die dann noch mal was extra bewegen. Und von daher glaube ich einfach, dass das auch oftmals Schlüssel sind, um den nächsten Schritt zu gehen. Wenn man auch die letzten Jahre sich anschaut, welche Mannschaften sind vielleicht immer wieder mal in die erste Liga aufgestiegen, dann waren das sicherlich auch oftmals Mannschaften, mit denen man nicht jetzt am Anfang gerechnet hätte, aber die sich dann über Gemeinschaft, Team, Zusammenhalt, gewachsene Strukturen dann einfach wieder in die nächste Ebene befördert haben.
Ja, mir fällt sofort Heidenheim ein. Mir fällt jetzt ein, gut, sie haben jetzt ein bisschen den Faden nach oben verloren, aber Elversberg, wie sie es gemacht haben, und ich glaube, man kann sich so, Entschuldigung für den Ausdruck, aber Dorfvereine als Vorbild für den Leben als HSV, wenn man sieht, was die für Arbeit leisten, oder muss man fast teilweise.
Ja, es ist immer schwer zu sagen, glaube ich, das Thema Vorbild, weil wir wahrscheinlich einen ganz anderen Druck verspüren, als vielleicht, wenn man in Elversberg, jetzt nicht despektierlich Elversberg gegenüber, aber ich glaube, wenn bei uns ein Jugendspieler bei den Profis trainiert, dann steht es 3 Minuten später online in den Medien. Ich glaube, wenn das vielleicht in Elversberg oder in anderen kleineren Clubs passiert, dann interessiert das vielleicht in den ersten Tagen noch gar keinen, sondern dann blockt es irgendwann vielleicht mal auch, wenn es Richtung Spieltagskader geht. Und das ist natürlich eine andere Herangehensweise, eine andere Umgehensweise. Nichtsdestotrotz muss man ja trotzdem würdigen, wie man mit kleineren Mitteln aus der dritten Liga hochkommt und über Geschlossenheit und über einen guten Plan einfach auch erfolgreich fungieren kann. Ne? Und wir versuchen sicherlich, unseren eigenen Weg zu finden und dem treu zu bleiben und da dran zu sein. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr für uns ein positives Ende haben wird.
Das hoffe ich auch sehr. Also ich als Fußballfan, ich bin zwar auch Fan von einem Mitglied eines Vereins, aber sehr viel weiter im Süden unten beheimatet ist, aber das spielt jetzt keine Rolle. aber als Fußballfan, hoffe ich das auch, dass der große HSV wieder oben mitspielt, weil man vermisst die Stimmung und den Verein und das Ganze drumherum schon, das muss man sagen, ja.
Man muss ehrlicherweise sagen, sorry, dass ich dich unterbreche, aber die Stadt, wenn man jetzt auch das Frauenpokal-Halbfinale sieht, was jetzt ansteht, gegen Werder Bremen, also das Stadion ist wieder ausverkauft. Ne? Also man sieht, diese Stadt ist, sie liebt den Fußball. Auch St. Pauli-Heimspiele sind meistens ausverkauft. Also die Begeisterung für den Sport in dieser Stadt ist gegeben. Und ich finde, das ist schon was Besonderes. Und das hat die Stadt einfach perspektivisch auch wieder verdient, dass wir idealerweise möglichst maximal erfolgreich unterwegs sind.
Definitiv. Wenn wir gegen Schluss noch auf dich persönlich kommen, was hast du noch für sportliche, persönliche Ziele, die du erreichen möchtest? Sei es jetzt mit dem HSV oder wenn du sagst, irgendwann habe ich genug HSV, gehe ich woanders hin, oder will ich noch was anderes sehen? Ist das so?
Ja, also im Grundsatz muss man erstmal sagen, ich bin ein Hamburger, ich bin in Hamburg geboren. Natürlich für mich mega was Besonderes, in der Stadt für seinen Verein auch arbeiten zu dürfen. Dann natürlich auch irgendwie Hobby zum Beruf machen. Das muss einem schon mal jedem bewusst sein. Das ist nicht so leicht. Und deshalb schätze ich das jeden Tag und gehe mit voller Freude auch zur Arbeit. Ich bin gar nicht so getrieben, um zu sagen, okay, mein Plan in 3 Jahren sieht so aus und in 5 Jahren sieht so aus, weil mir macht die Arbeit mit den Menschen im NLZ und mit den Spielern, mit den jungen Kerlen so unfassbar viel Spaß, dass ich auch sagen könnte, ja, ich kann es mir die nächsten 10, 15 Jahre vorstellen. Also ich bin zwar auch erst 38, aber in der Umgangssprache, in der Denke, es hält mich jung und es erfrischt mich immer wieder auch, wie die Generationen wachsen und einfach ihre Schritte zu machen. So, ich bin mega dankbar darüber, dass ich so die Generation, die man damals in der U13, U14 kennengelernt hat, so, die sind alle rausgewachsen. Jetzt kommen schon wieder die nächsten an, die rauswachsen, dass man immer so, das sind für mich ganz, ganz wertvolle Lernaspekte, die ich einfach habe. Okay, wie waren die Jungs früher? Was waren Besonderheiten bei denen? Jetzt kommen sie in den Herrenbereich. Wie stehen sie jetzt da? Wie werden sie jetzt gesehen? Welche Sprünge haben sie gemacht? Um einfach perspektivisch vielleicht auch ein paar andere Erfolgsfaktoren zu haben für sich, auch im Scouting definieren zu können. Mir macht Scouting Spaß. Ich bin hier, ich fahre jeden Morgen mit einem Lächeln zur Arbeit. Von daher mache ich mir da gar nicht so riesengroße Gedanken. Und wenn der Club mich in Situationen braucht, bin ich da. Und ja, so ist meine Zukunft eigentlich kurz erklärt.
Das klingt mega schön und das ist auch mega toll, dass du sagst, du gehst jeden Tag mit einem Lächeln zur Arbeit. Das ist ja nicht für jeden quasi gegeben und das ist umso schöner, dass es bei dir so ist. Benjamin, vielen, vielen Dank für die Zeit, für das Gespräch. Hat mich mega gefreut, hat mir Spaß gemacht, hoffe dir auch. Danke dir vielmal.
Vielen lieben Dank, sehr, sehr gerne.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.